herzlich willkommen beim Podcast Auf den Spuren alter Kulturen des Marburger Zentrums für antike Welt. Mein Name ist Rico und gemeinsam mit meinem Co-Moderator Adrian.
Hallo, freut mich.
Begrüße ich euch zu einer neuen Folge, in der wir wieder einem archäologischen Thema auf den Grund gehen. Unser heutiger Gast ist Nemi, ein vielseitiger Wissenschaftler. Ich freue mich sehr, dass er heute den weiten Weg aus Großbritannien auf sich genommen hat, um mit uns über eines seiner, wie ich finde, spannendsten Projekte zu sprechen. Herzlich willkommen, Nemi.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Es ist eine große Freude, hier zu sein in Marburg.
Schön, dass du zugesagt hast. Du hast viel Zeit in der Türkei verbracht, unter anderem an der Ausgrabung in Boğazköy Hatusa gearbeitet, die Hauptstadt der Hethiter, der spätbronzezeitlichen Kultur in Anatolien. Und in der heutigen Folge interessiert uns besonders das frühe 2. Jahrtausend vor Christus. Die sogenannte mittlere Bronzezeit, also in absoluten Zahlen etwa von 2000 bis 1700. Diese Zeit wird auch als Periode der altassyrischen Handelskolonien bezeichnet. Und da sind eben Händler aus Assur mit Eselskarawanen bis nach Anatolien gereist. Und Nemi, der selbst eben gerne reist und das Abenteuer liebt, erforscht diese Handelsrouten und hat dafür einen experimentalarchäologischen Ansatz gewählt. Und er ist im vergangenen Sommer rund 300 Kilometer durch Anatolien gewandert, auf diesen Spuren der Karawanen. Heute berichtet er uns von seinem spannenden Projekt. Nemi, könntest du uns vielleicht etwas über den Weg in die Archäologie erzählen? Wie bist du dazu gekommen und was hat dein Interesse für dieses Fach überhaupt geweckt?
Ja, danke für die Frage. Also es ist wirklich ich wollte nie Archäologe werden. Es ist wirklich durch Zufall. Mich aber hat immer interessierte alte Dinge. Und ich habe zuerst angefangen, Kunstgeschichte zu studieren in Dijon, in Frankreich. Und weil es Kunstgeschichte ein Kleinfach ist, dann muss man unbedingt Archäologie studieren. Und da plötzlich war ich in einer ersten Kurse von Claude Mordant über die Bronzezeit und das hat mich total fasziniert. Das fand ich wirklich beeindruckend, wie man Techniken dann untersuchen kann, was Bronze ist und wie früh Menschen dann Bronze gemacht haben. Diese Ortfunde, die wir kennen in Europa, die sind einfach so tolle Dinge und ich war fasziniert auch, wie mit Objekten wie der Krater de Vix und zu verstehen, wie das aus dem Ägäisraum dann durch Marseille und dann hoch bis Mitte Frankreich so eine schwere Gefäß aus mehrere hunderte Kilo dann getragen worden ist. Und so bin ich dann in die Archäologie rein und bin ich auch zu meiner ersten Ausgrabung. Und das fand ich auch toll, dass man einfach so reisen kann und plötzlich aus der Bibliothek irgendwo anders arbeiten kann.
Und was hat dich dann in die Türkei geführt?
Nach zwei Jahren, habe ich mich angefangen zu interessieren, auch immer mit dieser Bronzegeschichte, wo Bronze erfunden worden ist. Und es ist eben Mesopotamien oder umherum. Und da hatte ich eine Unterricht über die Türkei und ich fand die Berge wirklich faszinierend und das hat mich wirklich markiert. Und das zweite Punkt, was ich toll fand mit der Türkei, ist, es war als Europäer eine gute Art und Weise, Europa von außen zu betrachten, auch zu schauen, wie reich oder was es ausmacht, Europa. Und ich muss auch zugeben, dass das erste Mal, dass ich in Istanbul war, war ich 20 und es ist das erste Mal, dass ich Kinderarbeit gesehen habe, so Kinder, die Müll getrennt haben und das hat mir wirklich wehgetan, aber auch die Gelegenheit gegeben, zu schauen, wie glücklich wir sind und welche Chance wir haben, in Europa groß zu werden, dann in die Universität zu kommen.
Das hat dann wahrscheinlich auch schon den Grundstein gewissermaßen für deine jetzige Forschung gelegt. Du hattest gesagt, dass sich die Berge so fasziniert haben und naja, wenn einen die Berge faszinieren, dann möchte man sie natürlich auch von Nahem sehen. Und das führt dann zu meiner nächsten Frage. Wie kam dir überhaupt die Idee, diese Handelsrouten zu erforschen oder zu Fuß zu erforschen? Was war dein ursprünglicher Gedanke dabei?
Du hast das kurz angesprochen, das Anfang des 2. Jahrtausends ist wirklich eine spannende Zeit, weil wir in der Türkei, die Archäologinnen, die haben mehr als 20.000 Texte gefunden in Kültepe, früher Kanisch genannt, das ist jetzt in Kappadokien. Und diese Texte, die stammen meistens aus dem frühen 19. Jahrhundert und das sind nur Texte von Privatarchiven aus Händlern. Und die geben viel Hinweise über das Handeln, aber es gibt Sachen, die wir nicht gut kennen. Das hat mir sehr fasziniert, dass wir nicht wissen, die Distanz zwischen Assur und Kanesh, wo wir wissen, das ist die Hauptstädte zwischen den Handeln. Wir schätzen, das ist Assur ist in Nordirak und bis Kappadokien 1200 Kilometer, aber das ist nur geschätzt. Und das fand ich etwas merkwürdig und ich habe gesagt, ja, vielleicht das kann man auch anders untersuchen. Und auch die Zeit, die man braucht, um diese Strecke zu laufen oder wie lange dauert ein Karawanenweg von Assur zu Kanesh oder von Kanesh zu Assur, ist noch unbekannt. Und ich glaube, das hat zwei Gründe, ist dann mit Texten und mit Archäologie, das ist, diese Daten sind schwer zu erforschen, deswegen habe ich mich entschieden zu laufen, weil ich wollte wissen, was es ist. Und vielleicht auch neue Daten zu sammeln, damit man diese Strecke besser erforschen kann oder verstehen kann, wie es da mal gewesen ist.
Ja, ich habe direkt eine Frage dazu. Und zwar, wie muss ich mir vorstellen, bist du da gewandert? Also bist du da sozusagen korrekt für die damalige Zeit gewandert mit Wanderstab und sonst nichts? Oder hattest du eine Gruppe, mit der du gewandert bist? Wo hast du übernachtet? Wie bist du mit der Natur umgegangen? Also keine Ahnung, wilden Tieren oder was Vergleichbarem? Ja, also wie muss ich mir das einfach vorstellen? Was ist mit modernster Wanderausrüstung?
Also ich habe nicht versucht, so nah wie möglich an der damaligen Situation, weil da hätte ich eine Gruppe von Menschen mit Esel, weil die sind immer neben Esel gewandert, die voll beladen mit Waren. Also das habe ich jetzt zuerst nicht nachgeahmt, weil mich war es zuerst fasziniert. Die Frage, wie viel kann ein Mensch pro Tag laufen, und dann bin ich einfach mit zwei Stöcke und einem Rucksack mit etwas zum Schlafen, zum Essen, zum Trinken dabei unterwegs gewesen bin. Und ich habe das auch Anfang August gewählt. Kein Risiko vom Regen sozusagen, relativ warm, relativ einfach zu laufen, was in anderen Saisonen, also im Frühjahr oder im Herbst, viel schwieriger wäre, so eine Strecke zu laufen.
Aber du hattest dann keine Gefahr vor wilden Tieren oder was Vergleichbarem? Und wo hast du dann übernachtet?
Also ich habe einfach unter freiem Himmel übernachtet meistens, weil es gibt keine Hotel. Wenn man so eine Strecke läuft, man läuft über kleinere Dörfer und so weiter, da gibt es keine Möglichkeit, irgendwo zu übernachten. Deswegen, ich hatte einfach ein Moskitonetz, eine Matratze und einen Schlafsack zu übernachten. Wilde Tiere, die meisten Leute, die man trifft, die werden sagen, das ist Risiko, weil es gibt Wölfe. Ich habe keine Karte gefunden, wo Wölfe verzeichnet sind in der Türkei, wie häufig die sind, wie groß also so die Population von Wölfen in der Türkei ist. Aber das ist für einen Mensch, es ist kein Risiko, es ist ein Risiko für die Tiere. Und in Homsom, es gibt genug Transhumanz mit Schäfer, dass ich wirklich keine Angst habe. Ich glaube, die Tiere, die mir wirklich Angst machen, sind Schlangen. Und ich habe wirklich eine Phobie vor Schlangen, aber die in der Türkei sind wenige Arten, die giftig sind. Das war nicht meine größere Angst. Die Sonne ist viel, glaube ich, gefährlicher. Und auch, weil ich das allein gemacht habe, weil ich niemanden gefunden habe, die das so, die Idee toll von 300 Kilometer zu laufen in 10 Tagen. Es ist eher so, wenn man wirklich allein ist und wenn man sich eventuell ein Problem hat, dass es schwieriger sein, Hilfe zu finden. Aber zum Glück ist alles gut gelaufen und ich habe da keine größeren Probleme bekommen, nur einige Mückenstiche.
Okay. Und es gibt eben auch Bären dann. Ich kann nur eine kleine Anekdote erzählen. Wir wollten die Quelle des Kızıl Irmak finden und wir sind schon sehr weit einem kleinen Bach gefolgt, hinauf auf den Berg, und haben dann eine kleine Gruppe von Leuten dort gesehen. Also wir haben die Personen dann gefragt, ja, wo ist denn die Quelle? Ist es noch arg weit? Die meinten, nee, ist nur eine halbe Stunde hier den Berg hoch. Da gab es allerdings dann keinen Weg mehr. Und wir wollten uns schon aufmachen dorthin, bis uns dann ein älterer Herr aus dieser Gruppe warnte und gemeint hat, wir sollten auf keinen Fall dort hochgehen, weil dort ist eine Bärin mit zwei Jungen, und ja, eine Begegnung mit einer Bärenmutter wollten wir dann doch nicht riskieren, um die Quelle zu finden.
Ja, Hunden sind in der Tat auch sonst die Tiere, wovon ich meistens Angst gehabt habe, wo man da wirklich aufpassen muss. Wenn ich Hirte sehe, dann versuche ich zu zeigen, von Weitem sagen, ich bin unterwegs, ich komme, ich bin kein Feind, mich interessiert ihre Tiere nicht besonders. Und wenn man sie sichtbar macht, die sind neugierig, wenn man so jemanden einfach läuft, weil es gibt niemanden, der da sonst wandert. Das heißt, wer ist diese Person, die da plötzlich durch die Landschaft läuft? Und es ist eine Gelegenheit auch mit Person von dort zu sprechen, zu fragen, wie es ist, wie, was sie denken, was sie vielleicht, die haben etwas gesehen, die wollen über Archäologie erzählen. Es ist immer sehr spannend. Und ich habe nur einmal wirklich Angst gehabt. Ich unter der ersten Pässe wieder im Tal gelaufen bin. Und da gab es so einen Sommerkampf von Hirten, die da Transhumanz in den Bergen machen. Und dann musste ich durch den kleinen Stadt, also Städte laufen. Und dann plötzlich war ich vom sechs bellenden, wirklich aggressiven Hund umgekreist. Und es war sehr unangenehm. Bis jemand dann kam und mich da sozusagen gerettet hat. Und dann plötzlich ging es alles ganz gut und ich konnte durchlaufen. Aber 2 Minuten habe ich schon, ja, Angst gehabt. Es war sehr unangenehm.
Das hätte ich auch. Also das muss ich sagen, das hätte ich dann auch.
Ja, ich meine, wenn so große Schäferhunde auf einen zurennen,
ja, und bellend. Die kommen immer näher, die bellen, das ist immer sehr laut.
Und die sind sehr schnell auch. Also,
die sind schnell und wenn du umgekreist, also ein oder zwei vor dir, es ist eine Ding, aber wenn du überall und dann ja, die nicht sehr überblicken, wo die sind.
Jetzt, ich würde vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück machen. Du hattest ja schon Kültepe Kanisch erwähnt und Assur. Für die Hörerinnen und Hörer wäre es vielleicht nochmal interessant zu erfahren, wo liegen diese Punkte überhaupt und um was für eine Landschaft handelt es sich?
Ja, sehr gern. Etwas muss man sich vorstellen. Zuerst Kültepe Kanisch, das ist der erste Stadt, die liegt in Kappadokien. Also es ist ein Hochplateau in Anatolien, so zentral Anatolien, so 300 Kilometer südöstlich von Ankara. Und das ist am Fuß von den Taurusgebirge. Und die Taurusgebirge sind die Gebirge, die Kappadokien oder Anatolien von Mesopotamien trennen. Und der Weg von den Karawanen, der geht nach Nordirak. Und es ist so, dass wir von Kültepe aus durch die Berge laufen bis zum Euphrates. Und dann vom Euphrates entlang so Nordsyrien bis dann Nordirak. Also so sind die gelaufen.
Woher wissen wir das? Wie, dass sie so gelaufen sind? Also
wir wissen es, weil wir wissen aus den Texten, die wir in Kültepe gefunden sind, dass sie von Aschur kommen. Und auch weil die sind Händler und wir haben wirklich die Rechnungen sozusagen. Ich habe so und so gekauft, so und so viel bezahlt und so viel habe ich verkauft. Das heißt, wir kennen die Orten und Aschur und Kanesh, wir wissen, wo die liegen. Aber zum Beispiel der Hauptpunkt auf dem Euphrates, wo man den Fluss überkreuzen musste, Harum, wir kennen aus den Texten, wir wissen nicht genau, also wir haben keine objektive Quelle zu sagen, wo es liegt. Und jetzt ist auch relativ viel auf dem Euphrates gebaut. Das heißt, wir vermuten, es sind Samsat oder Samosat, aber das können wir nicht mehr nachweisen. Deswegen ist der Weg so schlecht bekannt. Und es ist auch so, der Weg im Nordmesopotamien, so in Syrien, Nordirak, ist besser bekannt, weil wir mehr Textfunde von dort haben. Und der Weg durch die Berge, wenn man vom Euphrates nach Kayseri läuft und über die Taurusgebirge, das ist viel weniger bekannt.
Ja, also man muss sich vielleicht so vorstellen, also Kültepe Kanisch ist eben dieses große Zentrum, das ist ein großer Stadthügel, der ist auch schon seit 1800x bekannt. Der liegt jetzt in der Nähe von Kayseri, auch am Fuße dieses Erciyes. Also Erciyes ist ein fast 4000 Meter hoher Vulkan. Das ist eine sehr prägnante Landmarke. Und Ende des 19. Jahrhunderts sind viele von diesen sogenannten kappadokischen Tafeln vom Markt aufgetaucht. Und die sind eben in Altassyrisch, also einer semitischen Sprache, geschrieben.
Ja, muss man auch sagen, das sind die ersten Schriftdokumente, die wir kennen für Anatolien so früh. Und das sind die, wir finden Kültepe, aber wir haben auch einige davon zum Beispiel in Boyskoi gefunden, in der Hauptstadt der Hittiter. Und es gibt auch andere Plätze, wo wir sehen, dass diese Texte gefunden sind, aber auch so ein Siegel. Und wir haben eine richtige markante Tür, die dann von diesem Influss von Nordmesopotamien, und man sieht wirklich eine rege Austausch in dieser Zeit, was passiert im Nordmesopotamien, was passiert in Anatolien. Wir wissen auch, dass zum Beispiel die Händler von Aschur nach Kanesh gegangen sind mit Zinn und Textilien. Und die sind auch weiter innerhalb Anatolien sehr viel mit Kupfer rumgegangen und die haben auch Kupfer und andere Sachen gehandelt und dann zurück mit Silber und Gold nach Aschur. Und mit dem Silber, die haben wieder Zinn und Textilien gekauft und das Gold war meistens für den Tempel gedacht oder für andere Zwecke, aber es ist geschrieben, es ist für den Tempel und es ist auch sehr spannend. Es ist erstaunlich, wie viel Texten auch von Frauen wir haben. Und es ist möglich, sehr viel Geschichte auch über und mit Frauen zu schreiben, was nicht unbedingt gegeben für alle Perioden.
Und woher wissen wir, dass die Texte von Frauen sind?
Wir wissen, weil diese semitische Sprache, die haben ganz klar diese Gender-Marken. Das heißt, wenn das männlich oder weiblich geschrieben ist, ist es ganz klar getrennt. Und die haben auch die Namen, wie was sind die Vornamen, die sind weiblich. Und viele Frauen waren zuerst im Aschur und die haben zu die Männer dann geschrieben, die im Kanesh waren. Und deswegen haben wir die Briefe, schick mal mir Gold oder Sarun, ich bin ganz arm, du hast mir nicht mehr besucht, komm mal zu Besuch und solche Geschichten. Sehr spannend zu lesen.
Ja, das ist irgendwie auch rührend, wenn man dann die eigentlich privat gedachten Briefe von Personen findet aus dem frühen 2. Jahrtausend vor Christus. Also wenn der Mann dann als Händler auf einmal weg ist, irgendwo in den Bergen, um zu handeln und die Frau bleibt zurück und er ist dann dort in dem Haus und kann ja auch sein, dass er sich zum Beispiel eine Anatolierin als Zweitfrau genommen hat. Ich glaube, das ist auch vorgekommen.
Genau, es kommt auch zweite Anatolierin. Wir haben auch Heirat, wir haben auch Scheidungen. Wir wissen auch zum Beispiel, es gibt eine Frage, ob viele Frauen mehr Freiheiten hatten in Kanesh als in Aschur. Deswegen war es vielleicht ein Grund, dorthin zu gehen nach dem Heirat. Ja, wir wissen auch, wie die das Handeln organisiert. Das war wirklich eine Familienbusiness, wo der Vater irgendwas zum Beispiel im Aschur war, der älteste Sohn war irgendwo in Kanesh, die andere, die haben inzwischen Stationen gehabt, einige sind gelaufen. Die Familie war spezialisiert für einige Sachen. Wir wissen, dass die Frauen auch Textilien gemacht haben. Wir wissen über Schuhe. Wir wissen auch zum Beispiel Händler, die fragen, schick mir die beste Schuhe oder ich habe dir die beste Schuhe gemacht und geschickt, damit du gut laufen kannst. Es ist unglaublich, wie viele Details wir kennen. Dazu muss man sagen, dass nicht die Hälfte der Texte übersetzt oder gelesen worden ist. Und wir schätzen, dass es viel, viel mehr zu entdecken. Zurzeit wird nicht nach Texten gesucht, das heißt, wir finden kaum neue Texte. Aber es liegt dort sicher sehr, sehr viel mehr. Und es gibt sowieso sehr, sehr viel Material, die da noch zu erforschen ist.
Ja, ich habe noch eine andere Frage. Und zwar hast du vorhin gesagt, wir wissen nicht immer, wo die Handelsroute genau lang gegangen ist. Wie hast du entschieden, als du dann praktisch da lang gegangen bist, wo du eigentlich lang gehst? Ja, also wenn es zwei Möglichkeiten gab oder wenn ein Berg im Weg war oder eine moderne Bau oder so etwas.
Wenn ich da noch kurz einhaken darf, vielleicht könntest du erzählen, wie du dich auch vorbereitet hast.
Ja, wir wissen, ein von der ersten Hauptstadt, wo sie dann gegangen sind, ist in der Ebene von Elbistan. Und es ist genau 300 Kilometer. Und das fand ich eine gute Strecke, 300 Kilometer, weil man glaubt, und das ist auch etwas, was ich prüfen wollte, dass die Menschen ungefähr maximal 30 Kilometer pro Tag gelaufen sind mit einer Karawane. Das wäre 300 Kilometer, 10 Tage. Das kann ich wahrscheinlich mit meinem Körper verkraften. Und dann gibt es in der Gegend zwei große Handelswege. Die einen meinen, die ist das römische Straßensystem und das andere ist das byzantinische, die etwas anders ist. Und ich habe mich die Variante für die byzantinische Variante entschieden, weil ich glaube, die ist etwas kürzer und ich würde jetzt, das ist noch zu prüfen oder nachzuweisen, aber ich könnte mich das so vorstellen. Und dann im Konkreten, wenn ich wusste, okay, dann fange ich vom Kültepe an und dann komme ich nach Elbistan, dann wo laufe ich lang? Und dann, was ich gemacht habe, das gab einige Eckpunkte, die ich rausgesucht habe. Zuerst habe ich auf Google Maps gesucht, welche sind die Sehenswürdigkeiten, die von lokalen Menschen dann eingetragen sind. Sagen, die Menschen damals, die sind nicht gerade gelaufen, die sind durch mehr, also Sehenswürdigkeit sicher vorbeigelaufen. So heilige Gräber, wo ist eine Quelle, wo ist eine besondere Brücke, so die Infrastruktur, die haben sicher solche Sachen benutzt. Also so war die Reise bedingt. Dann habe ich auch geschaut, also das gab auch ein Karawanserei in Karatay, wo ich sage, die haben auch solche Infrastruktur benutzt und ich bin neugierig, ich laufe da. Ich habe versucht, kleinere Wege zu nehmen und die Hauptachsen, wo die Autos sind, zu vermeiden, weil das ist weniger laut, weniger verschmutzt und einfach angenehmer zu laufen. Und dann die letzte Variante war sicher zu sein, dass ich ungefähr Märkte, also kleine Laden finde, jeden Tag oder jede zwei Tage, dass ich noch meine Nahrung kaufen kann.
Ja, also diese Karawanserei, die ist aber wahrscheinlich dann nicht aus dem zweiten Jahrtausend, oder? Wo du vorbeigelaufen bist.
Das Karawanserei, die heute im Karatai liegt, ist nicht, es ist von der
Mittelalter dann wahrscheinlich.
Genau.
Oder, ja. Aber man kann ja überlegen, ob vielleicht die Route, die im Mittelalter genutzt wurde, auch Übereinstimmungen gehabt hat mit der alten Route. Könnte ja auch sein.
Also man wird nie die gleiche Route finden. So muss man das klar sagen. Aber ich wollte etwas Ähnliches wieder laufen. Es ist ungefähr das Rhythmus und das wäre eine mögliche Route, wie das aussehen könnte. Und wenn ich sage, okay, das ist 300 Kilometer und die sind 1200 Kilometer, da hätte ich Daten über ein Viertel der Strecke dann gesammelt und das wäre schon, also das ist schon gut genug, um eine bessere Idee oder ein Modell zu entwickeln, wie lange es dauert, diese Strecke zu laufen und was wirklich sind die, worauf muss man achten, wenn man so eine Strecke laufen muss, damit es möglich ist und nicht nur eine Rechnung aus dem Computer.
Ja, und ich meine, die modernen Straßen, die du ja verständlicherweise auch gemieden hast, sind ja häufig auch auf künstlichen Trassen gebaut und werden nach ganz anderen Kriterien zum Teil errichtet, als es jetzt im Altertum der Fall war.
Genau, deswegen habe ich diese byzantinische Straße, weil die ist eben anders als die, also das gibt immer reine Straße, aber das ist nicht die Hauptachse sozusagen. Und ja, man versucht wahrscheinlich relativ gerade, also gerade als mit dem Auto, weil die Auto durch die Berge, die machen immer komische
Zickzack. Also Serpentinen.
Genau, ja, Serpentine, ja. Weil das ist eher flacher und die das ist auch da eine größere Merkmale, wobei wenn man läuft und auch mit Esel, ich glaube, man kann viel steiler gehen, das ist nicht diese eine Kriterium, warum man Wege ändert oder wie man das entscheidet.
Und hast du dann auch sowas wie Least-Cost-Path-Analysen oder so schon in der Vorbereitung gemacht? Also mit GIS-Tool-Analysen berechnet, was zum Beispiel der kürzeste und am wenigsten Steigungen beinhaltendste Weg wäre? Hast du dich auch an solchen Dingen orientiert? Oder?
Für meine erste Kampagne nicht. Bewusst habe ich das nicht gemacht, weil ich wollte zuerst schauen, was es ist. Und dann dachte ich, habe ich einige Daten zu überlegen, ob ich das benutzen kann und was man nicht machen muss mit Least Cost Path. Das Problem mit Least Cost Path ist, dass wenn du die zwei Punkte kennst, wenn sie zu weit liegen, dann kriegst du eine kurze Strecke, aber das kann sehr weit auseinander liegen, was man laufen würde, weil man merkt, wenn man läuft, dass das wichtigste Element ist nicht nur die Strecke, sondern die Halte oder wo die Verpflegung sind und es ist viel wichtiger als genau 2, 3 oder 5 Kilometer zu laufen. Und auch die politische Barriere, die wir auch kennen, es gibt auch verschiedene Möglichkeiten zu laufen, das hat auch mehr Einfluss gehabt als nur die kürzeste Strecke.
Was hat dich bei deiner Reise eigentlich am meisten überrascht? Also wo sozusagen, es gibt ja bestimmte Dinge, von denen bist du vermutlich vorher ausgegangen, also es wird warm, die Landschaft wird auf eine bestimmte Art und Weise aussehen, aber es gibt sicher auch Dinge, die dich sehr überrascht haben.
Also Wasser hat mich überrascht, weil das war auch im Sommer etwas, was mich immer gefragt habe, kriege ich genug Wasser? Werde ich jetzt nicht aus Durham, Nordengland dann plötzlich im Hochsommer dann sterben? Also man merkt auch, in der Türkei ist es sehr angenehm, weil es gibt in fast alle Dörfer Brunnen, die zugänglich sind. Das ist und in den Bergen, das ist unglaublich, wie viele Quellen es gibt da. Und das heißt, wonach ich gesucht habe, weil das war überall zu finden. Was mich mehr überrascht hat, ist, wie unterschiedlich so die Landschaft ist, nur über 300 Kilometer ist. Also auch die Vegetation, was man sieht, auch ja, die Architektur, auch die Menschen, wie die reagieren, ist anders über nur 300 Kilometer. Und dann musste ich immer überlegen, über 1200 Kilometer, über die Nordebene, wo es wirklich anders ist, die Saison und die Vegetation und dann plötzlich im Anatolien zu sein, das ist wirklich ein Unterschied. Und das hat sicher was zu den Menschen gemacht. Und das ist etwas, was nur wir schwer erkennen und darüber schreiben. Und dann versuchen zu verstehen, was auch einfach diese Unterschiede zu den Menschen gemacht hat.
Du hast jetzt erzählt, es gibt viele Quellen und in den Bergen hat es dich auch überrascht, dass es so viel Wasser gibt. Landschaft in Anatolien darf man sich jetzt nicht so vorstellen wie ja hier in Marburg, wo wir gerade sind, oder in Durham wahrscheinlich auch nicht. In Anatolien, wenn ich dorthin fahre, habe ich immer so das Gefühl, alles ist so eine Nummer größer einfach. Also man fährt durch die Berge und die meisten Berge sind unbewaldet, kann immer sehr weit gucken. Und vor allen Dingen, wenn man dann mit Autos über so Pässe fährt, kann man ja ins nächste Tal schauen. Man hat dann einfach eine riesig weite Landschaft vor sich. Und im Hochsommer ist eben alles irgendwie braun und grau. Und jetzt wäre eben meine Frage noch, wie haben diese topografischen Gegebenheiten deine Routenwahl dann, während du gelaufen bist, beeinflusst? Also hast du zum Beispiel, wenn du einen steilen Berg gesehen hast, hast du dir überlegt, ich gehe lieber dran vorbei, weil ich würde lieber flach laufen? Oder hast du gesagt, nee, ich will lieber gerade laufen und laufe dann einfach über den Berg drüber?
Also Berge waren wirklich für mich, das ist keine große Herausforderung, sagen ich finde, weil die Berge, wie du meinst, sind meistens kahl, das heißt, und die sind nicht so steil. Man kann überall sozusagen gerade laufen, wenn man das möchte. Es ist eher so, dass es noch viel Transhumanz gibt und es gibt fast überall Wege und dann habe ich ungefähr einige Wege dann durchgelaufen. Besser gibt es auch immer mehrere Möglichkeiten. Wälder ist eher, was ich mich in Erinnerung bleibe, weil einmal bin ich auf meinem Weg geirrt und ich habe nicht geguckt, ich hatte meinen Weg auf mein GPS und ich musste einen Teil nehmen und es war schön und ich habe den anderen genommen und dann war ich weiter und dann war ich neugierig zu sehen, ob ich ohne Wege dann einfach so weiterkommen kann. Und ich bin durch den ersten Teil, dann habe ich diese Hunde getroffen und dann wollte ich weiter und dann dachte ich, oh, kann ich meinen Weg, was ich da eigentlich so rumlaufen? Und dann plötzlich war ich in einem Wald und da kam ich nicht weiter. Da musste ich wirklich zurücklaufen, weil durch den Wald, durch einen wilden Wald, diese kleinen Gebüsche, war keine Möglichkeit, einfach weiterzulaufen. Und das hat mir auch die Frage gestellt, war wahrscheinlich die Vegetation auch ein markanter Faktor, um seinen Weg zu entscheiden. Aber das rekonstruieren wir oder verstehen wir noch sehr schlecht, wie es damals gewesen ist, obwohl es wahrscheinlich ein von den größten Faktoren, wie die Menschen dann gelaufen sind.
Also du würdest sagen, dass eher Wälder umgangen wurden als Berge?
Ja, also weil Berge, man kriegt es relativ einfach, je nachdem, wo man ist, ein Pass, wo es dann nicht so steil ist, wo man nicht so komplett hochlaufen ist, aber durch einen Wald. Und wenn man plötzlich in einen Wald, in einen Berg, es ist auch sehr schwer zu verstehen, wo man ist, wo man hinlaufen muss. Wenn das dicht ist, es ist mit Esel und so weiter, das kann ich nicht vorstellen, in der Tat.
Ja, ich habe noch eine Frage und zwar, wie hast du das dokumentiert? Also du hast uns, bevor wir angefangen haben, ja schon gesagt, du hast zahlreiche Fotos noch, hast wahrscheinlich viele Fotos gemacht, aber hast du dann sozusagen jeden Abend Tagebuch geführt oder Diktiergerät gehabt oder hast du gesagt, ich lasse das erst einmal alles auf mich wirken und schreibe das hinterher auf? Also wie bist du an diesen Punkt mit der Dokumentation dran gegangen?
Also ich habe versucht, beides zu machen. Ich habe versucht, viel Fotos zu machen und immer daran zu denken, ich mache ein Foto, was vor mir hier und dann nütze ich die Gelegenheit zu schauen, was hinter mir ist und dann auch ein Foto von der anderen Seite und dann auch also beim Laufen dann geschrieben oder diktiert und dann am Abend noch etwas geschrieben. Ich habe ein paar Videos, glaube ich, gemacht. Und dann, aber ich habe auch versucht, dann mich einen Ton, also diese Soundscape zu beschreiben, wie plötzlich es dann kaum Geräusch ist oder welche Tier man ist oder das hat mich auch fasziniert. Und beim draußen schlafen, das ist auch so, es ist eine Gelegenheit zu überlegen, wie die Menschen sich orientiert haben. Weil in der Texten, soweit ich weiß, die sprechen nicht von Sterne, obwohl sie sicher Sterne benutzt haben, weil das Mond ist eine sehr wichtig, weil das auch für das Kalender sehr wichtig und die wissen, die eben immer der Himmel beobachtet, aber davon wissen wir wenig. Und ja, das ist auch wir wissen nicht wirklich, wie sie sich orientiert haben.
Hast du denn deine Karte oder dein GPS viel benutzen müssen oder hat das...
Ich habe eine sehr schlechte Orientierung, das heißt, ohne GPS bin ich verloren. Aber es ist auch eine gute Frage, wofür ich noch keine Antwort habe, ob sie immer, also inwiefern die immer die gleichen Strecken gelaufen sind. Ob jedes Jahr oder jedes Mal eine andere Strecke, etwas, also eine Strecke zwischen Aschur und Kanesh oder Kanush, ob sie wirklich die gleiche Städte genommen hat oder es war ein bisschen durch mehr Zufall oder politisch betrachtet, weil es gab Krieg irgendwo, dann die wollten nicht so nah da laufen oder könnten nur diese Brücke benutzt haben. Für mich, was auch immer die meine Strecke etwas geändert hat, sind die Menschen, die ich einfach getroffen habe, die manchmal die wollten, weil es ist auch eine Region, wo es keinen Tourismus gibt, wirklich. Es gibt keinen Tourismus. Das heißt, ich war die einzige Person und in der Türkei ist, warum läufst du da? Ja, einfach, weil ich bin auch sehr schön, spannend, aber laufen ist, bist du nicht müde? Doch, doch, es macht doch Spaß auch. Und das war auch diese Geschichte, warum soll ein Mensch da laufen? Das war auch. Und ich glaube, in der Zeit, wo ich das gemacht habe, es war letzter August, war auch genau die Zeit, wo in Barcelona so viele Menschen dann in der Straße gegangen sind. Das war über Massentourismus und ich habe kein einziges Tourist gesehen. Also hier ist noch Platz genug für ein paar mehr Menschen zu laufen.
Man muss sich vorstellen, die Türkei ist ja von der Fläche ungefähr dreimal so groß wie Deutschland, aber hat ungefähr dieselbe Einwohnerzahl. Das heißt, es gibt einfach komplett einsame Gegenden, wo man kein Mensch, kein Dorf, nichts sieht. Es gibt einfach noch viel mehr freie Natur.
Man sieht auch also die Dörfer, das hat mir auch überrascht, auch diese Unterschiede, weil wir als Archäologe dann für unsere Recherche oder für Konferenzen oder wir sind sehr viel in größere Städte, in Istanbul, Izmir, Ankara, Kayseri. Aber das ist ein ganz anderes Leben wieder dann die Dörfer, muss man sagen. Das ist noch ein großer Unterschied auch zwischen reicheren und älteren Menschen.
Hm. Ja, um nochmal auf das von vorhin zurückzukommen, auf diesen Punkt. Ich hatte dich ja gefragt mit den Bergen, ob du da einen Umweg gehen würdest. Und du meintest dann, ach, die Berge stören dich eigentlich nicht. Also ich finde es bemerkenswert, weil wenn ich einen Berg hochlaufe, ist es für mich schon deutlich anstrengender, muss ich sagen, als wenn ich jetzt eine Ebene entlang gehe. Ich würde mir vielleicht schon überlegen, okay, kann ich nicht einfach eine ebene Strecke laufen und mir dann, auch wenn es ein bisschen weiter weg ist, etwas Kondition sparen dadurch. Also liegt es vielleicht daran, dass du das so gewohnt bist zu laufen? Läufst du auch sonst viel? Bist du fit?
Also das spielt eine Rolle, aber man muss das auch so sehen, dass die Menschen, die da gelaufen sind, sind Profiläufer gewesen. Also die sind 8 Monate pro Jahr jeden Tag gelaufen.
Ja, ja.
Das heißt, die hatten keine Angst zu laufen. Ich glaube nicht, dass es, also es ist die Frage, ist es einfacher zum Beispiel in der Ebene zu laufen, wenn du keine guten Schuhe hast? Als durch die Bergen. Es ist Sachen, die wir noch kaum erforscht haben oder Fragen, die wir kaum gestellt haben, zum Beispiel solche, was das Equipment ist zu diesen Überlegungen. Aber ich glaube, die Städte, wo die Städte liegen, und die sind eher im Tal, die größeren Städte, wie man seine Route, aber muss man zumindest zum Beispiel für die Berge jetzt, wo ich gelaufen bin, muss man sowieso durch die Berge irgendwann durch. Das heißt, das ist nicht unmöglich, das umzugehen.
Ich hatte halt überlegt, ob es nicht so einen Faktor gibt, dass man sagt, okay, ich spare mir den Weg über den Berg, wenn der Umweg nicht mehr als 20% länger ist, zum Beispiel.
Ich würde sagen, es ist ein moderner Gedanke. Und das ist, weil wir haben Karten, wir wissen, okay, das ist 20% mehr. Aber wie die Menschen früher auch ihre Wege dann beschreiben würden, die haben sicher in Tage gezählt, nicht in etwas anderes. Das ist 3 Tage bis zu diesem Ort, das ist 2 Tage bis zu diesem Ort, das ist 1 Tag bis zu dem Ort. So wurde sicher gezählt.
Ja, oder ich meine, Adrian, wie ist es bei dir? Wenn du läufst, wanderst, findest du es auch anstrengend, oder?
Also,
so einen steilen Berg zu laufen?
Das kommt tatsächlich sehr darauf an, wie ich wandere. Also wenn ich Tageswanderungen mache, finde ich es tatsächlich anstrengender. Wenn ich so eine längere Wanderung mache und ich sozusagen weiß, ich hab mich nicht richtig vorbereitet dann oft und ich weiß, okay, ich sehe jetzt vor mir kommt jetzt der Berg, dann mache ich mir keine Gedanken darüber, kann ich jetzt irgendwie drumherum gehen? Also ich meine, wenn es offensichtlich ist, man kann drumherum gehen, natürlich, aber nicht, wenn ich sozusagen sehe, okay, da muss ich jetzt durch. Aber ich gehe dann automatisch, also ich für mich gehe automatisch davon aus, ich werde deutlich langsamer sein. Also ich erwarte dann nicht von mir, dass ich sozusagen die Distanz schaffe, die ich sonst schaffe, sondern ich gehe dann davon aus, okay, ich muss jetzt über diesen Berg drüber und das dauert länger. Und ich würde mir beim nächsten Mal dann überlegen, würde ich die Route anders gehen oder nicht. Aber es hat ja dann auch Gründe gehabt, warum ich diese Route genommen habe von Anfang an.
Okay, ja.
Und deswegen, also ich würde mich nicht mit einem Taschenrechner hinsetzen und das irgendwie durchrechnen.
Ja.
Also alleine schon, weil ich glaube, noch mehr Faktoren da hineinkommen, außer dem Aufwand, den man betreibt, weil man in der Regel nicht sich voll auspowert beim Wandern, wenn man länger wandern geht, sondern man macht etwas, was man bequem machen kann, um länger dann dabei zu bleiben.
Und wie ist es mit den Eseln? Weißt du, wie geländegängig die sind? Also können die ganz leicht über steile Berge gehen oder laufen die lieber ebene Strecken? Weißt du das oder hast du da Erfahrung? Das kommt
auf das Eselsmodell an.
Okay. Ja, okay. Schwarzer Esel ist, glaube ich, das Modell der Assyrer.
Genau, also die nennen schwarzen Esel. Also von den Eseln, die ich gesehen habe, also in der Türkei gibt es noch sehr viel Esel. Ich habe jetzt keine Wärter gefunden, aber die können sehr steil gehen. Das ist, von was ich in der Türkei gesehen habe, das ist überhaupt kein Problem.
Okay.
Auch beladen, es ist, also die Menschen würden sagen, das ist mir zu steil und ich gehe davon aus, das ist da keine große Unterschied zwischen Mensch und Tier. Den größeren Unterschied wäre eher die Oberfläche.
Untergrund.
Ja, der Untergrund. Zum Beispiel die Esel, die würden nicht auf eine asphaltierte Straße laufen. Die lieben dann ein bisschen Gras oder kleine...
Ja, etwas weicheren Untergrund. Oder?
Genau.
Ja, ja, und ich meine, Hufeisen oder dergleichen gab es ja zu der Zeit auch noch nicht. Das heißt, es sollte vielleicht auch nicht allzu steinig sein. Ich weiß nicht.
Genau, das ist ein Bereich, wo ich dann noch mehr erforschen möchte. Auch dieser Umgang mit dem Esel, was alles man machen muss, um einen Esel glücklich zu machen. Und wir wissen auch in der Texten, dass zum Beispiel die Assyrer, die haben immer die Esel, die sie selbst...
Die sie selbst mitgebracht haben oder
gezüchtet haben. Ja. Und das ist sicher, die haben die Esel so gezüchtet, damit sie am besten für diesen Karawanenweg geeignet waren.
Ja, die haben ja um die 60 Kilo, habe ich gelesen, transportiert.
Man schätzt also nochmal mehr, also 75 Kilo. Und das wissen wir ganz relativ gut, weil das ist genau geschrieben, wie viel pro Esel dann getragen wurde, weil das ist genau auf die Rechnung geschrieben, so und so viel hat gekostet, so und so viel habe ich gekauft, so und so viel habe ich auf meinen Esel gepackt. Aber wissen, die haben diese Orte, wo diese gezüchtet haben, diese Gigalung, glaube ich, heißt es. Und das heißt, die haben immer die Esel von Assur und nach Kanesh und die sind mit weniger Esel zurück, weil die haben Silber und Gold zurückgenommen. Das ist meistens weniger als Volumen. Also weil sie als Zinn und Textilien mitgebracht haben. Das heißt, die meisten Esel, die zu viel waren, die wurden dort verkauft und haben neue Esel im Assur wieder gekauft.
Ja, und jetzt aufgrund deiner Erfahrung, die du gemacht hast, was würdest du denn sagen, ist eine realistische Strecke, die pro Tag von so einer Karawane zurückgelegt werden kann? Oder wie weit bist du dann gelaufen?
Also ich habe versucht, diese 30 Kilometer pro Tag zu laufen, was man in der Literatur, in der Archäologie sehr oft findet. Ich würde sagen, das ist zu viel,
okay.
Weil für die 30 Kilometer habe ich dann ungefähr 10 Stunden gebraucht mit den Pausen. Das heißt, wenn du vor dem Aufbruch noch 2 Stunden brauchst und nach dem Abbruch 2 Stunden brauchst, sind 14 Stunden, da hast du 8 Stunden zu schlafen. Und ich glaube, wenn du den ganzen Tag aktiv bist, dann brauchst du deine 8 Stunden zu schlafen. Das heißt, ich würde nicht weniger als 30 Kilometer pro Tag oder maximal 30 Kilometer pro Tag.
Okay, aber du hast dann doch 10 Stunden gebraucht, weil wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich glaube, Marschtempo bei der Bundeswehr sind ungefähr 8 Kilometer pro Stunde. Dann müsste man ja eigentlich schon die 30 Kilometer so in ungefähr 4 Stunden schaffen. Aber wahrscheinlich die Strecke, die man dann tatsächlich läuft, schafft das wahrscheinlich nicht, diese 8 km/h Durchschnitt
zu behalten, oder? Nee, also was mich auch verständlich geworden ist, dass die Grenze ist nicht physisch, aber das ist wirklich auch mental. Sagen, wenn ich kann mich nicht anstrengen, 10 Stunden pro Tag, jeden Tag, mein ganzes Leben. Also das hat kein Mensch gemacht. Das ist ein
Burnout.
Genau, das ist ein Burnout. Und ich glaube, das muss man auch verstehen, dass die Grenze nicht nur physisch ist, aber auch mental. Und das ist etwas noch zu berücksichtigen ist. Ein Mensch kann mal so machen, aber wenn man das betrachtet, wenn man das rechnet, ich bin 8 Monate nur gelaufen, 30, also 20 Kilometer pro Tag, glaube ich nicht, dass die Menschen viel, viel mehr gemacht haben, weil das Rhythmus einfach, man gewöhnt sich, wenn ich gehe davon aus, die Menschen, die 3000 Kilometer gelaufen sind, irgendwann, die haben eine bestimmte Geschwindigkeit und das ist nicht, also es sind nicht überschnell, aber eher gleichmäßig und etwas langsamer.
Planst du eigentlich eine Fortsetzung von deiner Forschung, also dass du so etwas nochmal machst?
Ich hatte eine zweite Folge sozusagen gedacht. Ich wollte im Frühjahr jetzt nochmal hin und zu schauen, wie anders es ist im Frühling. Auch zu wissen, wie kalt es ist, weil wir wissen aus den Texten, dass eine, was die Händler und die Menschen Angst haben davor, ist Schnee. Und dann wollte ich schauen, wie es ist, kann man schon Ende März durch die gleichen Strecke laufen. Und dieses Jahr war eine sehr späte Kaltwetter, noch mit eingefrorene. Und ich habe in Churum, so nah von Boeskoe, da habe ich noch einen Freund besucht. Und auf dem Thermometer war es noch Schnee. Und ich habe ein -8 auf meinem Thermometer gesehen.
Oh je.
Das kann ich jetzt nicht draußen so einfach schlafen. Und das kann ich einfach nicht machen, weil ich nicht das Equipment habe. Und das hat mir auch wieder die Augen geöffnet, auch mehr über die Saison zu überlegen und wie lang oder wie wann kann man wirklich diese Strecke laufen, weil das ist auch, wir schätzen einfach und dass wir denken, die sind 8 Monate gelaufen, aber das ist noch zu prüfen, ob das mit der Wetter wirklich so machbar ist.
Ja, ich hätte jetzt noch 2 Fragen, also die vorletzte Frage wäre, du hast jetzt ja erwähnt, dass du draußen übernachtet hast und dass jetzt zum Beispiel im März wäre es überhaupt nicht gegangen, bei -8 Grad draußen zu übernachten. Was denkst du denn, wie die Karawanen damals oder wo die Karawanen damals übernachtet haben? Haben die dann immer versucht, noch befestigte Städte zu erreichen oder haben sie versucht, irgendwelche Übernachtungsstützpunkte, Karawansereien oder sowas zu finden oder konnten die auch mal draußen schlafen? Was denkst du? Oder weiß man das aus den Texten, wie die übernachtet haben oder wo?
Also wir wissen nicht genau von den Texten. Also wir kennen, die sind sicher durch ein paar Städte. Und dann, sobald es keine Stadt, sondern Dorf oder etwas Kleineres, würde ich sagen, wir wissen es nicht. Und dann ist die Frage, wie viele Städte, also wie oft sie sind durch Städte sozusagen gegangen sind und ob sie immer oder nur jede 2-3 Tage. Und ich glaube, das ist auch eine Frage dann mit der Verpflegung von den Eseln. Und ich würde schätzen, dass die ungefähr so jede 2-3 Tage eine große Raststätte sozusagen besucht haben, auch einfach für die Esel. Und dann die jeden 2-3 Tage ihre eigene Verpflegung auch eingekauft haben. Das heißt, eine Mischung aus eher frischere Sachen für den ersten Tag und etwas Trockeneres, oder das man besser konservieren kann, oder zwar für 2-3 Tage.
Ah ja. Ja, und du hast uns ja auch ein Foto mitgebracht. Und da hast du geschrieben, die kappadokische Pforte. Um was handelt es sich denn bei der kappadokischen Pforte? Also, kannst du das noch erklären?
Wir können das Bild auf Instagram, werden wir das hochladen.
Ja, es ist die Geschichte von meinem Weg zurück, weil ich bin einen Weg gelaufen, aber den Weg zurück bin ich getrennt. Und dann hat mir jemand genommen, das ist ungefähr in der Hälfte von meiner Reise, vom Saris. Und ich war beim Reden mit dieser Person und er meinte, jetzt erreichen wir Kappadokien. Und das war wirklich dieser Gedanke. Und das ist ein Ort, wo ich dann eine Nacht übernachtet habe. Und das war wirklich schön. Und ich fand die Vegetation sehr. Und das ist auch, ich glaube, ein Ort, wo Marken ist, wo du sagst, das ist eine Grenze, die wahrscheinlich die Menschen dann einfach gespürt haben. Das ist eine andere Vegetation. Und dieser Typ, der da lebt, der da sagt, hier ist dann plötzlich beim Kappadokien. Auf der Karte sieht man nicht. Aber wenn man da dort gelaufen ist, um diese Saison jetzt, das war August, und ich war ein bisschen traurig, weil der meinte, das ist Ende Sommer. Und dann für mich, wenn August Ende Sommer ist, dann ein bisschen früh für mich. Ja. Ist doch eigentlich ganz schön. Aber das ist wirklich dieser Eindruck, jetzt ist ein anderer Bereich. Und deswegen diese Idee von dieser Tür nach Kappadokien, dass man da plötzlich merkt, auch wir sind zum Beispiel bald im Kanesch.
Ja, ich finde, das kann man auf dem Foto auch sehr schön nachvollziehen. Das ist auch wieder so eine Situation, wo man von etwas weiter oben auf so ein sich öffnendes Tal schaut und kann man sehr gut nachvollziehen, was der Fahrer dir dort erzählt hat. Ja.
Ich bin ganz neidisch.
Ja, also es klingt sehr nach einer sehr spannenden Sache und würde man auch gern selbst mal machen.
Das ist wirklich eine Frage, die ich auch habe. Würdest du das jemandem empfehlen, das mal nachzumachen?
Ich versuche, ein Projekt zu machen, das noch ein bisschen größer und dann noch wissenschaftlicher zu bearbeiten, Und dabei möchte ich mit dem, es gibt einen Verein in der Türkei, die solche kulturelle Route entwickelt, wo es versucht wird, zum Beispiel so eine Route zu werben und dabei auch mit lokalen Menschen in Kontakt zu treffen, dass man der Verein sagen, das sind Adressen, die man im Voraus anrufen kann, wo man Verpflegung finden kann oder an Ort, wo man schlafen kann, damit das ist eine Wanderroute für sozusagen Menschen, die nicht so viel Abenteuer haben wollte oder sich, also auch wenn man auch die Türkei nicht kennt, ich kann das machen, weil ich jeden Sommer in der Türkei bin und ich kann Türkisch sprechen, ich kenne relativ gut die Gegebenheiten, aber das ist wieder eine Möglichkeit für Leute, die weniger gut die Umgebung kennen, das auch zu machen in einer sicheren Umgebung zu wissen, wo ich auch dann schlafen kann, im Voraus anrufen, wo ich dann eine schöne Diener. Das ist auch immer netter, wenn man bei irgendwo angeladen wird oder ein nettes lokales Essen hat, als was ich selber sozusagen gekocht oder gegessen habe, weil das immer relativ einfach war. Das ist sicher etwas, was ich hoffe, in der Zukunft auch die Leute dann mich in der Region dann einladen kann und dann auch mit der Verbindung von Kanesh. Ich war auch ganz froh, als ich meine Reise gemacht habe, weil die Leute mich immer gefragt haben, die sich sehr viel über diesen Ort Kültepe Kanesh, das ist nah vom Kayseri und das ist immer erstaunlich, wie wenig die Leute, die nicht so weit davon leben, nicht kennen. Und das war auch, ich war froh, sozusagen zu werben, sagen, geh dorthin, besucht es, es ist wirklich spannend. Das kommen alle Leute aus der Welt zu besuchen. Es gibt zwar Göbekli Tepe oder Çatalhöyük in der Türkei, aber es gibt auch viele andere spannende Orte, die eine Besuch lohnen wird.
Das ist doch ein schönes Schlusswort für unsere heutige Folge, in der Nemi uns sehr schön über Wege in Anatolien und alte Karawanenrouten erzählt hat und auch, wie sind die Gegebenheiten, wie war es für die Menschen damals dort zu laufen, wie fühlt sich sowas an. Aber ich finde jetzt auch für mich persönlich nochmal gezeigt hat, wie viele Faktoren dort einfach mit einspielen, die man jetzt vielleicht, wenn man zu Hause am Schreibtisch über der Literatur sitzt, gar nicht bedenkt. Also was bedeutet es wirklich für eine Person, die dort durch die Landschaft läuft? Also ich denke, das hast du unseren Hörerinnen und Hörern sehr schön nahebringen können. Und ich würde sagen, wenn es von eurer Seite keine weiteren Einwürfe mehr gibt, könnten wir uns für heute verabschieden.
Ja, also ich würde mich auch an der Stelle nochmal verabschieden. Ich danke dir vielmals für den Besuch hier. Das ist extrem spannend, was du erzählt hast. Und das ist eine ganz andere Art, an so alte Forschung auch mal dran zu gehen, die irgendwie viel handfester nochmal ist als vieles, was man sonst im Alltag hat. Und ja, also vielen Dank, dass du hierher gekommen bist und uns das alles erzählt hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war eine große Freude über meine Ideen ohne Forschungen zu sprechen und ja, viel Glück mit dem Podcast. Ich finde das toll, dass es auch Archäologie in diesem Format dann auch weitergegeben ist.
Ja, vielen Dank, dass du den weiten Weg von der Insel auf dich genommen hast und ja, für dich auch alles Gute weiterhin und ich hoffe, dass das mit den Projekten dann auch klappt, dass auch andere Leute auf den Spuren durch Anatolien wandeln können.
An Spuren alter Kulturen.
Genau, ja.